Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Altona, der Neuen Mitte. Mein Name ist Jaro Gulami und heute geht es um ein Wunschthema, nämlich Urlaub mit Asthma. Gewünscht hat sich das Lisa und deswegen liebe Grüße an dich, Lisa. Vielen Dank für den Vorschlag und auch an alle anderen Hörerinnen und Hörer der Appell, mir doch Wünsche zu schreiben. Und ihr seht, manchmal werden die sozusagen auf der Stelle umgesetzt. Der Wunsch ist nämlich gestern bei mir eingetrudelt. Ja, Urlaub mit Asthma, da gibt es natürlich einige Dinge zu bedenken. Man kann sagen, Asthma ist jetzt keine, in den allermeisten Fällen keine so schwere Erkrankung, dass das jetzt ein Riesenthema ist, aber es gibt schon einiges, was man bei der Reisezielauswahl bedenken sollte, was man bei der Vorbereitung bedenken sollte und auch was so dann den Transport, sprich das Reisemedium, ob nun Flug, Bahn oder Auto oder Fahrrad, ne? Dass man da eben auch guckt, wie man das vielleicht so gestaltet, um möglichst wenig vom Asthma zu spüren und möglichst viel Reiselust und Urlaubsgenuss mitnehmen zu können. Ich finde, das Ganze geht los bei der Zieleauswahl. Es geht los mit dem Klima. Das bedeutet, wenn man eine Reise plant, sollte man sich die Reisezeit überlegen. Man sollte sich schlau machen. Also es gilt eigentlich für alle, aber bei Asthma spielt das Klima eben noch eine besondere Rolle, weil eben bestimmte klimatische Faktoren die Bronchialschleimhaut reizen. Das heißt, unabhängig von anderen Trägerfaktoren kann nur das Wetter, das Klima, ein Asthma möglicherweise verschlechtern. Und deswegen sollte man gucken bei der Zielauswahl, wie ist zu der Jahreszeit, wo ich hin möchte, die Temperatur. Ist es sehr kalt, dann ist die Luft in der Regel sehr trocken und das kann eben die Atemwege reizen. Und vielleicht gibt es den gleichen Ort auch zu einer anderen Jahreszeit, wo es nicht so kalt ist, wo es besser passt. Ne? Auch die Luftfeuchtigkeit spielt eine Rolle. Trockene Luft reizt die Bronchien und kann ein Asthma verschlechtern, aber auch feuchte Luft kann, je nachdem, ein Asthma triggern. Das ist teilweise von Asthmatikern zu Asthmatiker unterschiedlich. Und deswegen müsst ihr natürlich auch so ein bisschen gucken, wie empfindlich seid ihr auf Luftfeuchtigkeit, auf Trockenheit und entsprechend auch gucken, wo die Reise hingehen soll. Ich werde nachher noch so ein bisschen dazu sagen, wie man da vielleicht so ein bisschen Prophylaxe betreiben kann, selbst wenn man jetzt nicht alles darauf anpasst. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, so mit Asthma darf man nur dahin reisen und nur zu der Jahreszeit. Ne? Man muss aber bestimmte Dinge bedenken, vielleicht berücksichtigen oder auch kompensieren und dann kann man eigentlich pauschal sagen, kann man praktisch überall hinreisen, auch mit Asthma. Ne? Insofern fühlt euch bitte nicht eingeschränkt, aber je besser ihr das Ganze vorbereitet, auch mögliche Probleme mit einkalkuliert, desto schöner könnt ihr den Urlaub auch genießen. Ne? Meeresklima ist natürlich ideal für Atemwegserkrankungen. Das liegt einfach daran, dass im Meeresklima, je nachdem, wo man sich da aufhält, ob man auch wirklich ans Meer geht, ne, an den Strand, in der Brandungszone, Aerosole inhaliert. All das spielt natürlich eine große Rolle, wie gut dann das Meeresklima auch zum Beispiel für ein Asthma sein kann. Und auch die Höhe spielt natürlich eine Rolle, weil je höher man steigt, desto niedriger ist der Sauerstoffpartialdruck und das kann insbesondere relevant werden, so bei Höhen von über 3000 Metern. Da hatte ich ja mal meine Erfahrung aus Tansania in einer Podcast-Folge erzählt, ich glaube vom Gipfel des Meru nach Sansibar heißt die Folge, wen das interessiert. Meine persönlichen Erfahrungen mit der Höhenkrankheit und mit Bergsteigen, ja, war ganz eindrucksvoll, zumindest das Erlebnis. Ob die Podcast-Folge eindrucksvoll ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe sie nie wieder angehört, nachdem ich sie aufgenommen habe. Ja. Gut, also schauen am besten in einem Reiseführer, wie ist das Klima, wie ist die Jahreszeit, passt das Ganze irgendwie zu meinen Befindlichkeiten oder sollte ich vielleicht umdisponieren. Allergene spielen eine Rolle, ja, gerade dann, wenn man, oder nur dann, wenn man ein allergisches Asthma hat. Man muss also ein bisschen aufpassen mit der Begrifflichkeit allergisches Asthma, nicht allergisches Asthma. Ich würde sagen, das ist eher eine traditionelle Einteilung, Man weiß eigentlich aus vielen Studien, dass nicht jeder, der als sozusagen nicht jeder, der ein nicht allergisches Asthma hat, weil man keine Allergien gefunden hat, auch wirklich keine Allergien hat. Das liegt einfach daran, dass die Testmöglichkeiten eingeschränkt sind aus verschiedensten Gründen und man immer nur eine gewisse Testpalette zur Verfügung hat. Man kann es ein bisschen erweitern, möglicherweise durch Blutentnahmen, aber auch das ist nie absolut gültig. Kann ja auch gar nicht, weil es eben nicht auf alles Tests gibt und auch weil das viel zu teuer wäre, sodass die Kostenträger das im Prinzip gar nicht übernehmen. Und deswegen kann es eben sein, dass vielleicht Allergene, die eine Rolle spielen oder keine Rolle spielen in Deutschland, in einem anderen Ort ganz weit weg vielleicht sehr relevant sind, weil es dort ganz viele von diesen Bäumen oder Pflanzen oder Tieren gibt. Und deswegen muss man vorsichtig sein, gerade beim Verreisen, was so Allergene angeht. Es gibt einige offensichtliche Punkte, die eine Rolle spielen können, was die Zielauswahl angeht. Da möchte ich einmal die Hausstaubmilben nennen. Dass natürlich, wenn man nicht im eigenen Bett schläft, also die meisten Allergikerinnen und Allergiker haben ja milbendichte Bezüge und wenn man dann aber verreist, irgendwo anders schläft, dann kann je nachdem das ein deutlicher Triggerfaktor fürs Asthma sein und das Asthma verschlechtern. Möglichkeit wäre natürlich zu gucken, ob man das mitnimmt, je nachdem wie stark die Allergien sind, kann man ja solche Bezüge möglicherweise mitnehmen und hat dann zumindest für die Matratze, fürs Kissen und vielleicht auch für die Decke Überzüge, die man benutzen kann. Oder dass man, wenn man jetzt nicht so viele Beschwerden damit hat, dann eben die Verschlechterung des Asthmas vielleicht einfach prophylaktisch behandelt in der Zeit, auch wenn man vielleicht sonst keine Medikamente nimmt. Vielleicht eine gute Nachricht für alle mit Hausstaubmilbenallergie. Ab 1500 Metern aufwärts gibt es praktisch keine Hausstaubmilben. Das bedeutet, wenn ihr jetzt in Länder reist, in die Anden zum Beispiel nach Chile oder Bolivien und auf sehr hohen Höhen unterwegs seid, dann müsst ihr euch eigentlich keine Gedanken über Hausstaubmilben machen. Das liegt daran, dass die Kälte nicht mögen und die mögen auch Trockenheit nicht, ne? Und deswegen ist das eine Möglichkeit. Wobei man dann sagen muss, Kälte und Trockenheit mögen die Bronchien auch nicht, ne? Insofern ist am Ende die Frage, wie entlastend ist es wirklich, keine Hausstaubmilbenallergene einzuatmen, wenn man doch dann die trockene und kalte Luft in der Atacama-Wüste zum Beispiel nachts einatmet. Ne? Gut, dann Haustiere, ja. Das bedeutet, viele reisen ja jetzt und schlafen in Unterkünften, in Wohnungen, sprich Airbnb, ist ja ziemlich angesagt und es ist wichtig zu wissen, gibt es dort Haustiere? Ich habe immer noch die Geschichte von meinem Bruder im Ohr, wie er mal in Paris war über Airbnb mit der Familie und was die nicht wussten, in dieser großen Wohnung in Paris, die schön war, gab es eine Katze. So, und die Katze war da auch die, ich weiß nicht, wie viele Nächte die da waren, aber diese Katze hat dort weiter gelebt und diese Katze war gruselig und hat die Kinder immer erschreckt und alle hatten immer Angst, dann abends nach Hause zu kommen von den Ausflügen, weil dann irgendwo diese Katze lauerte und gemacht hat, gezischt hat und jedenfalls, klar, wenn man eine Katzenallergie hat und in einer Wohnung wohnt, wo Katzen leben sonst, dann auch wenn die Katze vielleicht kurz ausquartiert wurde, dann ist das relevant, ne? Insofern gucken. In Hotels gibt es ja in der Regel sowas nicht, aber wenn man andere Arten der Unterkünfte hat oder wenn man zur Untermiete wohnt und dann gibt es einen großen Hund und ihr habt vielleicht eine Hundeallergie. Was Allergene angeht, auch immer daran denken, dass am Zielort eben andere Jahreszeiten sind, zumindest wenn ihr in den Süden reist. Ne? Das bedeutet, wenn hier Winter ist, ist da Sommer, wenn hier Frühling ist, ist da Herbst und so weiter. Und deswegen ist sozusagen immer zu bedenken, dass das auch eine Rolle spielen kann bei der Auswahl der Reiseziele oder eben bei der Auswahl der Reisezeit. Ja, Umweltbelastungen spielen, finde ich, eine große Rolle, was Asthma und Asthma-Reizung oder Triggerung des Asthmas angeht. Auch das sollte eine Rolle spielen. Wenn ihr verreist und mit Umweltbelastung meine ich zum einen Abgase, ne, Verkehrsabgase in Städten, wo sehr viel Traffic ist oder auch, also Verkehr oder auch Industrie, kann eben auch durch gewisse Wetterbedingungen begünstigt eine sehr hohe Inhalationsbelastung durch Abgase sein oder eben Produkte von Abgasen. Das heißt, zum Beispiel Ozon, ne, entsteht ja so in der Hälfte der Menge an sozusagen aus Abgasen von Kraftfahrzeugen oder auch aus Feuerungsanlagen. Sozusagen, es wird aus Stickstoffoxid gebildet und das reizt eben die Atemwege auch, sprich einmal die Abgase selbst, aber auch Abbauprodukte der Abgase und Feinstaubbelastung. Und das kann eben auch gravierend sein. Auch da kann ich ein Beispiel erzählen. Ich bin ja in Thailand gewesen, ich glaube 2017 zuletzt, und da war es so, dass man ist ja überwiegend am Meer, aber wir hatten dann auch so einen Ausflug nach Chiang Mai gemacht. So. Und in Chiang Mai, na, sind überall Bäume und Wälder drumherum, aber in Chiang Mai selber erinnere ich mich heute noch dran, ich hatte wirklich Atemprobleme, weil die Luft sehr, sehr schlecht war, vielleicht zufällig, vielleicht auch häufiger, das weiß ich nicht, aber es gibt viele Orte in der Welt, wo der Straßenverkehr eben so gravierend ist, dass die Abgase oder vielleicht dann auch die geologischen Gegebenheiten, was jetzt Berge angeht und Winde und was auch immer. Das war jedenfalls so gravierend, dass ich da wirklich Beschwerden hatte. Ne? Insofern gucken, ich finde grundsätzlich wird Umweltbelastung, also Straßenverkehrsabgase und so weiter, viel zu wenig Bedeutung bei der Bewertung von Atemwegsbeschwerden eingeräumt. Ne? Ich meine, das Problem ist, man nimmt es so ein bisschen hin. Ne? Es ist so, ja, geht halt nicht anders. Ne? Da ist eine große Straße, ja, da müssen die Lastwagen auch die Sachen hinbringen, sonst habt ihr nichts zu essen auf dem Frühstückstisch und so weiter. Punkt. Ne? Aber das ist eigentlich heute so nicht gerechtfertigt. Ich kann mich erinnern, als wir die großen Lockdowns hatten im Rahmen der ersten Corona-Welle, da hatten die Leute einfach weniger Beschwerden mit dem Asthma. Ne? Sind seltener gekommen. Hatten weniger akute Beschwerden. Also das war eindeutig. Und da fragt man sich natürlich, wieso es nicht möglich ist, in so einer großen Stadt wie Hamburg zu sagen, okay, auf so großen Straßen, ne, wie der Schäferkampsallee, wo unsere Praxis liegt, einfach mal zu sagen, okay, zwei Spuren in jede Richtung müssen auch reichen. Ne? Warum müssen es drei Autospuren sein? Und wenn man jetzt aus einer Spur einen großen Fahrradweg machen würde, ich sage euch, wie viele Leute würden dann Fahrrad fahren, wenn es einfach angenehmer wäre und nicht so eng und nicht so gefährlich und so weiter, ne? Gut, das nur ein kleiner Wink an alle, die vielleicht Verkehrspolitik betreiben und hier auch den Podcast hören. Aktivurlaub, da ist natürlich auch wichtig, wenn man jetzt Ziele sich überlegt beziehungsweise Sport einplant, dass man eben auch daran denkt, wie sind die Gegebenheiten, ne? Wenn ich jetzt viel laufe, ne, sollte die Luft natürlich nicht zu kalt sein, sollte aber auch nicht zu heiß und nicht zu trocken sein. Beim Tauchen ist natürlich auch wichtig zu überlegen, weil man natürlich ein erhöhtes Risiko hat, was Asthma angeht, für Zwischenfälle, dass man möglicherweise an einem Ort ist, wo es auch Druckkammern gibt, wo es vielleicht auch Kliniken in der Nähe gibt, wo man entsprechend behandelt werden kann für den Fall der Fälle oder wo man auch weiß, wie kommt man da hin und dass man da jetzt nicht so einfach drauf los erfährt. Aber zum Thema Tauchen möchte ich gar nicht so viel erzählen, weil die letzte Folge, ich glaube, die letzte Folge war Tauchen, ne? Ja, ich glaube ja. Die könnt ihr euch anhören, da erzähle ich ganz viel über Tauchen und Asthma. Beim Winterurlaub eben auch daran denken, dass kalte Luft, trockene Luft und körperliche Anstrengung alles Triggerfaktoren fürs Asthma sind. Das ist unproblematisch, wenn man gut eingestellt ist. Aber wenn nicht, kann es sein, dass man dann für die Zeit des Winterurlaubs auch die Therapie ein bisschen erhöhen muss. So, ich muss einen kurzen Schluck Wasser trinken. Und ich sehe, wir haben schon fast Halbzeit. Also, das ist ein wichtiges Thema, viel zu erzählen und wie immer wenig Zeit. Gut, Vorbereitung. Es ergibt sich natürlich vieles aus dem, was ich jetzt gesagt habe. Man sollte Bedarfsmedikamente mitnehmen. Was heißt das, Bedarfsmedikamente? Früher hat man unter Bedarfsmedikamenten immer das Salbutamol verstanden, also die rein broncherweiternde das bronchienerweiternde Doséaerosol, was schnell wirkt, ne, innerhalb von Minuten und was dann so 3 bis 4 Stunden Wirkdauer hat in der Regel. Die aktuellen Asthma-Leitlinien empfehlen in erster Linie heute etwas anderes, nämlich eine Kombination aus einem niedrig dosierten inhalativen Cortison kombiniert mit Formoterol. Formoterol ist ähnlich wie Salbutamol von der Wirkweise. Es wirkt bronchienerweiternd, es wirkt schnell innerhalb von Minuten, aber es wirkt länger. Es wirkt 12 Stunden und man sagt einfach, wenn Asthma das Problem ist und zu Beschwerden führt, dann ist das Problem die Entzündung. Und dann macht es keinen Sinn, die Entzündung zu ignorieren und nur das Salbutamol zu nehmen, sondern dann sollte man eine Kombination nehmen, wo beides drin ist. Gibt es auch als Doséaerosol, gibt es auch als Pulverinhalatoren. Und das ist eigentlich so die erste Empfehlung. Und ich würde auch sagen, dass alle mit Asthma so ein Medikament im Reisegepäck haben sollten. Wir haben manchmal die Situation, dass Patientinnen oder Patienten nach einer Bescheinigung fragen, wo drauf steht, dass sie dieses Medikament bekommen, am besten auf Englisch. Es ist halt so, dass es natürlich sein kann, auf irgendeinem Flughafen irgendwo auf der Welt, dass man danach gefragt wird, warum man so ein Spray in der Handtasche hat. Ne? Also meine Erfahrung hier in Hamburg, am Hamburger Flughafen, sind unproblematisch, aber mit Zwischenstopp kann es eben auch anders sein. Im Zweifel lasst ihr euch einen Arztbericht ausdrucken. Das ist kostenlos in der Regel. Wenn man eine gesonderte Bescheinigung über Medikamente sozusagen haben möchte und dann noch auf Englisch, dann kostet das Geld. Das ist sozusagen die Berufsordnung, die sagt, vereinfacht gesagt, als Arzt dürfen wir nichts umsonst machen, ja, außer vielleicht diesen Podcast. Aber der fällt ja auch nicht unter ärztliche Arbeit, sondern das ist letztlich Information, Aufklärung, Unterhaltung, wie auch immer. Aber das ist nichts, was man jetzt irgendwie für einen Patienten direkt macht und abrechnet. Bei Patienten mit schweren Asthma oder häufigen Infekten, die dann schwer verlaufen, würde ich tatsächlich sogar empfehlen, dass nicht nur das Bedarfsmedikament oder die Bedarfsmedikamente als Spray mitgenommen werden sollten, sondern man sollte orales Cortison dabei haben. Am praktischsten 20 Milligramm Tabletten, der akute Infekt, wenn er schwer ist, ne, wenn nicht, dann sollte man es inhalativ behandeln, indem man einfach mehr von dem Bedarfsspray nimmt. Aber wenn es ein schwerer Verlauf ist und man vielleicht noch zusätzliche Probleme hat, wie ein Lungenemphysem oder eine zusätzliche COPD, dann sollte man eben 20 Milligramm Tabletten dabei haben. Und dann sollte bei so einem schweren Infekt, sollten 2 genommen werden und das Ganze 5 Tage. Ist jetzt hier, muss ich einmal verweisen, weil es ein Podcast ist, keine ärztliche Empfehlung, aber das sind so das, wie man es zum Beispiel bei einem akuten exazerbierten COPD empfiehlt und analog kann man das auch beim Asthma machen, aber ich sage keine eindeutige ärztliche Empfehlung, ich sage nur, wie man es in der Regel macht. Impfung, ne, das bedeutet, so Erkältungskrankheiten sind nach Magen-Darm-Geschichten so die häufigsten Reisekrankheiten. Mit Asthma, finde ich, sollte man auf jeden Fall jährlich sich impfen lassen gegen die Influenza, also gegen die Grippe. Man sollte Pneumokokken geimpft sein. Und wenn die Bedingungen der STIKO-Empfehlung erfüllt sind, und das sind sie bei chronischen Atemwegserkrankungen, dann eben auch eine jährliche Covid-19-Impfung. Warum sage ich, das sind sie eigentlich? Weil im Originaltext der STIKO-Empfehlung wird die COPD namentlich aufgeführt, das Asthma nicht. Aber letztlich ist Asthma eine chronische Atemwegserkrankung und deswegen gilt die offizielle Empfehlung. Ob man es so macht, liegt bei euch. Aber so sagt die STIKO. Händedesinfektionsmittel sollte, finde ich, dabei sein beim Reisegepäck, weil eben, auch wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, es noch viele andere Atemwegsinfekte angeht, die man sich eben auch über Schmierinfektionen zuziehen kann. Deswegen Händedesinfektionsmittel und vielleicht eine Maske ins Handgepäck oder in die Tasche oder vielleicht auch 2 für den Fall der Fälle, dass unterwegs auf der Reise oder im Hotel oder wie auch immer jemand neben euch sitzt mit einem schweren Infekt oder eben ihr einen schweren Infekt bekommt, hoffe ich nicht, hoffe ich natürlich auch für die anderen nicht, ne? Aber wo ihr vielleicht auch dann jemand anders nicht ansteckt. Ne? Insofern Masken, finde ich, wenn es welche gibt und die kriegt man, ja, ich glaube auch nicht, dass die ganz verschwinden werden aus dem Stadtbild. Masken werden immer, auch wenn viel weniger, ein Teil sein. So, ich empfehle auch zur Vorbereitung immer sozusagen ein Halstuch einzupacken, ja, oder ein Buff, ne? Also Buff, ich weiß nicht, ist Buff, naja, ich will ja hier keine Produkte nennen. Was ich damit meine, sind diese Dinger, wie heißt, gibt es einen offiziellen Namen dafür? Weißt du einen offiziellen Namen? Na, diese Dinger, die man hier so um den Hals macht, die elastisch sind. Buff? Naja, ist so wie mit Tempos, ne? Ist auch keine Marke für Taschen. Also letztlich wie ein Schal, der ein bisschen elastisch ist, meistens ein bisschen elastisches Gewebe und wärmt es so. Und der hat den großen Vorteil gegenüber so einem Halstuch oder einem Schal, er ist sehr klein. Das heißt, er passt einfach auch in jede Tasche rein und ist nicht zusätzlich Ballast, weil die halt auch sehr leicht sind. Hintergrund, sowas dabei zu haben, ist Wärme. Das bedeutet, die Atemwege müssen gewärmt werden, um sie zu pflegen, also um sozusagen den Reizung, da komme ich gleich noch zu, beim Beispiel Flug, etwas entgegenzusetzen, nämlich Wärme. Und es ist sehr effektiv. Und oft ist es so, dass man, wenn man losfährt, ja die Situation gar nicht so vor Augen hat, ne? Dass man irgendwo sitzt und ganz lange sitzt und es vielleicht zieht und die Luft sehr trocken ist und vielleicht auch kalt ist und man friert. So. Und wenn man das aber dabei hat und auch irgendwie in der Tasche griffbereit, dann kann man das sofort anziehen und dann ist dieser Trägerfaktor, Entschuldigung, muss noch was trinken, was die Atemwege angeht, dann eben auch zumindest gelindert. Ne? Insofern, das würde ich immer empfehlen. Ich selber nehme es auf jede Reise mit. Gut, ein Reiseführer kann ich empfehlen, es sei denn, es ist jetzt ein Pauschalurlaub und ihr sitzt irgendwo in einer Anlage, wie ich es neulich gemacht habe. Dann brauchen wir es vielleicht nicht, aber ansonsten, wenn ihr so ein bisschen rumreist, Reiseführer. Auch so gibt es viele nützliche Dinge, die da drin stehen zur Gesundheitsversorgung. Ja, wie sieht es aus mit Apotheken? Falls ihr doch irgendein Medikament braucht, stellt euch vor, es wird ein Antibiotikum benötigt, kriegt ihr das einfach so, ja? Oder müsst ihr dann zum Arzt? Und wenn ja, gibt es dort an dem Ort, wo ihr plant zu sein, gibt es dort Ärzte, ja? Gibt es Kliniken für den Fall der Fälle, ne? Beim Tauchen eben auch, wo ist die nächste Druckkammer? Und es kann eben auch sinnvoll sein, je nachdem, wie aufwendig, wie teuer vielleicht auch die Reise ist, dass man eine Reiserücktrittsversicherung abschließt, wenn man weiß, dass man häufig akute Infekte hat fürs Asthma und man hat eine Tauchreise geplant zum Beispiel oder so, dann ist es gut, wenn man versichert ist, weil das eben sehr, sehr hohe Kosten sind, die sonst von einem selbst zu tragen sind. Krankenrücktransportpolice kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie es euch sonst gesundheitlich geht. Man kann sagen, je gesünder, desto weniger wichtig ist es vielleicht. Aber wenn man es braucht, muss man auch sagen, dann ist das, glaube ich, Gold wert. Ne? Weil ich habe mal in einer Situation mich mal informiert, was wäre, wenn man jemanden zurückholt und die Person so eine Police nicht hat. Ne? Dann sind das so Größenordnungen von 50.000 Euro, die sowas kostet. Ne? Also das ist, ja, man schläft, glaube ich, ruhiger, gerade wenn man vielleicht das eine oder andere gesundheitliche Problem hat. So für die klassische junge Asthmatikerin oder Asthmatiker kann man vielleicht auch sagen, wenn jetzt nicht so viel Geld übrig ist, dann muss man es vielleicht nicht unbedingt machen. So, Vorbereitung ist passiert, ihr wollt los, zum Beispiel mit dem Flugzeug. Dann ist, finde ich, ganz wichtig eben das Thema Temperatur. Das bedeutet, damit rechnen, dass es im Flugzeug irgendwann kalt wird. Ne? Das bedeutet auch, dass es vielleicht nur gefühlt kälter wird, wenn ihr müde werdet oder einschlaft. Dann geht die Körpertemperatur runter und dann kann es sein, dass ihr friert, auch wenn ihr vorher nicht gefroren habt. Das gilt natürlich auch für den Rückflug, wo man dann häufig vielleicht in warmen Orten sich befunden hat und mit kurzer Hose oder Flipflops ins Flugzeug steigen möchte, stellt euch darauf ein, dass es kälter wird. Und wenn es kälter wird, dann muss euer Körper mehr Energie aufbringen, um Wärme zu erzeugen. Und die Atemwege sind kühler, es kostet alles mehr Kraft. Wenn ihr vielleicht mit einem Infekt euch auseinandersetzt, hat der bessere Chancen, sich durchzusetzen, wenn es kalt ist. Insofern Wärme wichtig, Wärme der Atemwege, sprich Hals, Brust, aber auch den Rest des Körpers, insofern Zwiebelschalenprinzip und das griffbereit mit ins Flugzeug reinnehmen, dass ihr auch euch in dem Moment vielleicht was Wärmeres überziehen könnt. Achtet darauf, dass ihr am Tag vor der Reise und auch am gleichen Tag nichts Blähendes zu euch nimmt. Ne? Also nicht gerade, keine Ahnung, Linseneintopf oder was gibt es noch? Erbsen, Bohnen, Linsen, Erbseneintopf oder Bohneneintopf oder alles zusammen. Weil natürlich sich Gase bilden und diese Gase sind im Darm und dann steigt das Flugzeug auf und der Kabinendruck fällt, ne? Also ein Bar auf Meereshöhe und in den Kabinen wird dafür gesorgt, dass der Druck jetzt nicht niedriger fällt als 0,75 Bar. Das ist sozusagen der Druck, den man so auf 2000 bis 2500 Meter Höhe hat, wenn man sozusagen bergsteigt zum Beispiel. Aber es bedeutet eben auch, dass die Gase sich ausdehnen und das hat natürlich mehrere Folgen, nämlich zum einen, dass, ja, wenn ihr vielleicht eine enge Hose anhabt, dass es irgendwie wehtut, ne? Dass es so Krämpfe geben kann, dass ihr pupsen müsst natürlich, je nachdem, wer neben euch sitzt, ne? Kann das eben auch dazu führen, dass ihr es vielleicht unterdrückt und dann den ganzen Flug Bauchschmerzen habt und irgendwie denkt, verdammt, wann sind wir da? Ja, und natürlich, je nachdem, wie krank die Lunge sonst so ist, drückt das Ganze ja auch von unten so ein bisschen aufs Zwerchfell und die Bauchatmung wird dadurch auch gestört. Das ist für die meisten Menschen mit Asthma jetzt nicht so der relevante Punkt, aber wenn es eben nicht nur Asthma ist, sondern eben auch andere Erkrankungen wie ein Lungenemphysem, dann kann es eben doch eine große Rolle spielen. Denkt daran, dass ihr trinken müsst. Ja, das sage ich hier ja eigentlich in jeder Podcast-Folge. Gutes Stichwort, nochmal einen Schluck. Also immer trinken. Und das Problem ist ja, dass auf Reisen, egal mit welchem Medium, man das nicht so gerne macht. Warum? Weil, also im Flugzeug, weil es teuer ist. Ja, also im Flughafen geht es ja schon los, ne? Und das ist ein Problem, dass Getränke teuer sind. Und heutzutage, also früher war es ja so, man hat ein Ticket gehabt und hat immer was bekommen und hat vielleicht extra mehr getrunken, ne? Ist ja drin im Preis. Aber wenn man das nicht hat, dann muss man es für teuer Geld kaufen. Ne? Ist ja im Flugzeug immer ein bisschen teurer, im Flughafen auch schon. Ein Trick kann sein, dass ihr euch eine leere Flasche mitnimmt. So, die dürft ihr mitnehmen, packt ihr ins Handgepäck oder in den Rucksack und dann geht ihr rein und zieht euch am Bad, also im WC, macht ihr die voll mit Wasser. Ja? Stilles Wasser ist ohnehin besser als irgendwas mit Kohlensäure, weil da, ne, Punkt Gase, Ausdehnung und so weiter. Und viel trinken, achtet darauf, ja. Und ich weiß, viele machen es nicht, weil sie ständig auf Klo müssen und dann sitzt man halt am Fenster und muss zwei Leute fragen, kann ich mal kurz aufstehen? Macht man nicht so gern. Müsst ihr trotzdem machen. Weil, wenn die Schleimhäute trocken werden, sind sie anfälliger für Reizungen, für Infekte. Und wenn doch jemand im Flugzeug eine Erkältung hat, dann trifft die euch viel, viel schneller, wenn die Schleimhäute trocken sind. Und dann kann es sein, dass ihr den ganzen Urlaub hustet und nicht so richtig Spaß hat. Also lieber sagen, sorry Leute, lasst mich mal durch, ich muss auf Klo und trinken und trinken und trinken. Ne? Natürlich gilt das nur eingeschränkt für die Menschen, die eine Herz- oder Nierenerkrankung haben. Ne? Aber ansonsten, wenn beides gesund ist, denkt daran, Asthma bedeutet, ich muss mehr trinken als vielleicht jemand, der kerngesunde und nicht empfindliche Schleimhäute hat. Also Lufttrockenheit, Entschuldigung, in der Kabine spielt eine Rolle, aber die Kabinenluft selber hat eben auch häufig andere Reizfaktoren, die mit dem Belüftungssystem der meisten Flugzeuge zusammenhängen und da gibt es das Stichwort Fuse oder Fuse, ich weiß nicht, also steht für Fume and Smell Event. Und Hintergrund ist, dass die Kabinenluft aus Zapfluftanlagen in der Nähe der Triebwerke oder an den Triebwerken sozusagen in die Kabine eingeleitet wird. Und es kommt praktisch unausweichlich zur Kontamination mit bestimmten Produkten von Schmierstoffen und Maschinenölen. So, das ist immer so, aber die Konzentration ist in der Regel sehr, sehr gering. Es gibt aber Situationen, wo es mal mehr ist und wo dann auch die Kabinencrew gesundheitliche Beschwerden bekommt. Das Ganze ist oder kann als Berufskrankheit anerkannt werden oder als Arbeitsunfall. Das kann natürlich auch alle in der Kabine treffen. Ja, und auch da gilt, je empfindlicher die Schleimhäute, desto eher führt das dann auch zu Atemwegsbeschwerden, Reizung, Husten oder eben auch Kurzatmigkeit, sodass das per se schon ein bisschen reizendere Luft ist und deswegen muss man eben auch entsprechend gegensteuern, mit Trinken oder eben indem man das Medikament, was man sonst bei Bedarf hat, eben vielleicht als Prophylaxe schon vor dem Flug nimmt. Ne? Das könnte man auch. Denkt daran, dass die Höhe natürlich eine Rolle spielt, auch was die Sauerstoffversorgung angeht. Ne? Dadurch, dass wir in Flugzeugkabinen Druck von 0,75 bar haben, ist es so, dass auch die Sättigung runtergeht. Weil wenn der Luftdruck fällt, dann fällt auch der Sauerstoffpartialdruck in der Luft. Und das führt dazu, dass man letztlich weniger Sauerstoffmoleküle einatmet und die Sättigung gesunder kann oder fällt so auf 90%, ja, wenn man gesund ist. Das ist nicht schlimm für eine gewisse Weile. Man macht ja insgesamt auch weniger und braucht weniger Sauerstoff im Flugzeug, aber für Menschen, die ohnehin eine schlechte Sauerstoffsättigung haben, kann das relevant sein. Insofern gerade für die Patienten mit zusätzlichen Erkrankungen wie COPD, zusätzlich zum Asthma oder ein Lungenemphysem, da kann es tatsächlich relevant sein. Erfreulicherweise ist es so, dass selten es Zwischenfälle gibt, auch wenn schwerkranke Menschen fliegen, aber das sollte man nicht dem Zufall überlassen. Das heißt, im Zweifel braucht man dann vielleicht für den Flug eine Sauerstoffgabe. Ne? Aber ich werde irgendwann mal eine Folge zum Thema Flugmedizin machen und dann erzähle ich euch ein bisschen mehr dazu. Bewegen ist wichtig, dass man eben auch nicht nur gerade bei längeren Flügen auf dem Sitzplatz bleibt, weil eben die Zirkulation, also die Blutströmung auch in den Beinen hochgehalten werden muss. Das gilt umso mehr für ältere Menschen, gilt umso mehr für Risiken, zum Beispiel für eine Thrombose. Und im Zweifel kann es eben auch sinnvoll sein zu sagen, man macht eine Thrombose-Prophylaxe mit so einer Bauspritze mit niedermolekularen Heparinen. Aber das ist sozusagen Einzelfall. Entscheidung sollte auf jeden Fall mit der ärztlichen Behandlung abgesprochen werden. So, wenn man jetzt mit dem Auto oder mit der Bahn reist, ist es nicht anders. Auch da haben wir in der Regel relativ trockene Luft über die Klimaanlagen. Eine große Rolle spielen da natürlich Allergien, insbesondere wenn man jetzt zum Beispiel eine Pollenallergie hat und im Frühling verreist. Es gibt natürlich Anlagen, die filtern das raus. Aber darauf sollte man sich nicht verlassen. Und beim Trinken ist es eben auch so, dass man auch im Auto oder in der Bahn nicht so gern trinkt, weil man vielleicht keine Lust hat, auf dem Rastplatz zu fahren oder irgendeine Bahnhofstoilette aufzusuchen. Oder weil es eben auch in Tankstellen teuer ist zu trinken und auch in Bahnhöfen auch. Ne? Ja, aber auch da kann man sagen, okay, es kommt ja nicht darauf an, was man trinkt. Hauptsache es ist Wasser, Hauptsache es ist viel und ist eben besser, ein paar Mal mehr aufs Klo zu gehen, als zu sagen, ich fange mir vielleicht einen Infekt ein oder habe gereizte Schleimhäute und kann den einen oder anderen Urlaubstag gar nicht genießen. Ne? Denkt auch immer daran, Pausen zu machen, gerade wenn man fährt, Auto fährt, mit ein bisschen Bewegung, dass das den Kreislauf auch in Schuss hält. Ne? Wenn ihr Urlaub macht, denkt daran, genießt den Urlaub. Ja, es bedeutet, in erster Linie genießen. Es gibt, finde ich, keine echte Einschränkung, wenn man Asthma hat. In den allermeisten Fällen, ne, ausgenommen natürlich die Patienten mit schwerem Asthma, da kann es Einschränkungen geben. Aber ansonsten kann man sagen, man darf jede Reise machen, man darf jede Aktivität machen, Klammer auf, wenn das Asthma gut eingestellt ist, Klammer zu. Und man sollte es auch genießen. Ne? Das Leben ist so stressig, dass man die Wochen, die man vielleicht hat und sagt, ich breche aus diesem Alltag, dass man es körperlich genießt, dass man sich gut gehen lässt, dass man alles im Rahmen, aber auch psychisch, dass man einfach loslässt, dass man sozusagen daran denkt, der Mensch funktioniert sozusagen in Programmen. Ja, es bedeutet, ich muss auch das Urlaubsprogramm dann in dem Moment zulassen und einschalten und nicht die Aktivität, vielleicht die, wie sagt man, ja, dieses Verkrampftsein oder dieses, ich achte darauf, dass das, was ich möchte, auch passiert und ich überprüfe das und kontrolliere und gucke und so, sondern einfach sagen, komm, easy, jetzt lasse ich mal ein bisschen fließen, nehme ich mal zurück, ich gebe mal hier und da ein bisschen Kontrolle ab. Und lass das alles auf mich zukommen und man merkt dann einfach, wie viel Energie man einspart oder vielleicht auch wieder ins Akku reinbekommt, um das aufzuladen, wenn man einfach sagt, okay, ich lasse mich darauf ein. Ne, ich Das fällt mir selber auch nicht leicht, gebe ich offen zu. Ja, man hat ja so eine, allein die Gehgeschwindigkeit, ne, wenn ihr mal darauf achtet, wie schnell ihr geht im Alltag. Also ich gehe relativ schnell und im Urlaub gehe ich auch relativ schnell. Und das ist nicht einfach, dann einfach mal langsamer zu gehen und zu sagen, so kann man später machen, brauchen wir nicht machen. Ne? Und das ist aber sehr, sehr wichtig auch für die Erholungsfunktion des Urlaubs, ne? Dass man eben nicht immer nur erleben, erleben, sehen, machen, sondern dass man auch sagt, loslassen, genießen, treiben lassen und offen sein für neue Impulse. Ja, und so sich sozusagen von den Wellen des Lebens, ja. Nein, treiben ist nicht das richtige Wort, was ich jetzt suche. Von den Wellen des Lebens sich auch mal umwerfen zu lassen, ja? Also so, also positiv umwerfen, ne? Positiv heißt hier und da die Deckung loslassen und gucken, was passiert. So, und plötzlich ist es irgendetwas. Plötzlich hat man einen Gedanken, den man vorher nicht hatte. Plötzlich sagt man, Mensch, irgendwie. Warum mache ich eigentlich das hier jeden Tag? Und nehme ich eigentlich jede Woche Freitag einen Podcast auf? Nein, Quatsch. Nee, das macht mir ja Spaß, ne? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich euch damit sagen will. Also nicht zu sehr nur konzentrieren, bis zum gewissen Grad schon und dann loslassen. Ich sage ja, das verrückte Fenster, alles drumherum muss sicher sein, aber innerhalb eines gewissen Rahmens darf man ein bisschen verrückt spielen und auch mal vielleicht Sachen machen, wo andere sagen, das ist ja dumm. Ne? Machst ja dumme Sachen. Ne? Aber ich finde, das ist wichtig, auch für die Psychohygiene, dass man eben auch mal unvernünftig ist in einem gewissen Rahmen. Nie das Ganze riskieren, aber eben zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie, ja, wie dieser Satz, die Fünfe gerade sein lassen. Ne? Ich weiß gar nicht, woher der kommt, aber den finde ich gut. Benutze ich auch oft. Gut, und was jetzt zum Thema Asthma noch abschließend. Ein großes Fazit. Im Zweifel, wenn ihr unsicher seid, ob einer dieser vielen Faktoren, die wir jetzt besprochen haben, das Asthma verschlechtern könnte, im Zweifel großzügig sein mit der Inhalationstherapie. Ja, im Zweifel einfach sagen, okay, dann nehme ich es halt während des Urlaubs regelmäßig, es sei denn, die Bedingungen sind so günstig, dass man sagt, nee, nee, ich kenne das, das habe ich letztes Jahr schon gehabt, da habe ich gar nichts mehr gebraucht an Medikamenten, weil ihr irgendwie am Meer gewesen seid. Ja. Gut, dann würde ich sagen. Boah, schon fast 40 Minuten. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Lisa, ich hoffe, du bist zufrieden mit dem, mit dem Podcast. Und wieder an alle anderen, ja, schickt mir Vorschläge an podcast@lunge-vital.de. Über andere Kanäle geht es auch, wie ihr seht, über Instagram oder Facebook oder was auch immer. Und dann würde ich sagen, hört ihr mich nächste Woche Freitag wieder. Bis dann, passt gut auf euch auf. Alle, die Urlaub machen, schönen Urlaub, ne? Und ja, bis dahin. Hakuna Matata, macht's gut. Ciao.